Herzlich willkommen zur 259. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser Sofa heute in den Wald gestellt, und zwar in etwa einen halben Meter tiefen Schnee, und begrüßen euch von hier, um den Film Cold Blood zu besprechen. Bei mir ist unser gemeingefährliches Geschwisterpärchen, bestehend aus Claudia Perner.
Hallo.
Stefan Giesbert.
Hallo.
Und neben mir sitzt der Ex-Knacki und gemeingefährliche Profi-Boxer. Nein, ich glaube, Olympia-Boxer sind Amateure, gell? Martin Narajek.
Ich habe immer eine Silbermedaille gekriegt, ja?
Ja, und du trägst sie auch jeden Tag.
Dafür, dass ich nur eine Silbermedaille und keine Gold gekriegt habe, bist du schuld, Robert Krüger. Ich hätte mehr kriegen können.
Ja, als dein Vater muss ich sagen, ich bin enttäuscht.
Wärst du nicht so ein schlechter Trainer?
Martin, Cold Blood, worum ging's?
Ja, bei Cold Blood geht es um ein Geschwisterpärchen, die mit einem anderen Mitgangster irgendwie zu viel Geld gekommen sind und das durch die nordamerikanische Wildnis schleppen. Dort schneit es sehr stark und dann haben sie irgendwann einen Unfall und das Auto landet im Graben und müssen sich halt eben mit dem Geld durchschlagen.
Allerdings nur noch zu zweit.
Nur noch zu zweit.
Der andere hat eine sehr kurze Rolle.
Die Rolle ist äußerst kurz, ja. Aber bei ihrer Flucht gehen sie äußerst brutal vor, also fangen an, Polizisten zu erschießen, duellieren sich mit beliebigen Jägern und Wanderern. Und das bleibt natürlich nicht unbemerkt von der örtlichen Polizei, die daraufhin anfängt, die beiden zu jagen. Und ja, dann gibt's noch weiteren Handlungsstrang. Gleichzeitig wird ein junger Mann aus dem Gefängnis entlassen, der sich eben in derselben Gegend auf den Weg zu seinen Eltern macht. Und es wird klar, dass er halt eben nicht das beste Verhältnis zu seinem Vater hat, der ihm wohl einiges übel nimmt, was so in der Vergangenheit passiert ist. Und dann irgendwann auf das Gangsterpärchen trifft.
Ja, beziehungsweise nur auf sie.
Auf sie, genau. Genau. Die trennen sich irgendwann im Schnee, weil sie meinen, sie kommen dann besser vorwärts, und trifft auf sie und ja, er weiß nicht, wer sie ist, und hilft ihr halt einfach auch, durch die Wildnis zu kommen. Beide sind auf dem Weg nach Kanada. Also er ist auf dem Weg zu seinen Eltern zu Thanksgiving. Und das Haus liegt wohl dicht an der kanadischen Grenze, und dann denkst du, naja, gute Mitfahrgelegenheit, dann hänge ich mich mal an ihn dran und dort will sie ihren Bruder dann wiederfinden.
Ihr Ziel ist eigentlich nur, sie will über die kanadische Grenze, um endlich aus dem Fängen der Polizei rauszukommen, und hat mit ihrem Bruder vereinbart, quasi, wir treffen uns hinter der Grenze wieder, und dann sind sie eben beide auf dem Weg, und er allein und sie eben mit Gesellschaft.
Jetzt
und da wird's spannend.
Genau, der geneigte Hörer wohl fragen, sowas habe ich schon mal gesehen, Verfolgungsjagd durch die Wildnis, Polizei hinterher, ist ja vielleicht nicht so spannend. Aber wir fanden ihn, also ich zumindest fand ihn durchaus sehr spannend.
Ja, der, also erstmal ist es krass, wie die Hauptrolle, dieser Bruder von dem Gangsterpärchen, wird von Eric Banner gespielt und sie von Olivia Wilde. Und er geht halt einfach sehr gnadenlos vor. Also die Szene ist auch schon im Trailer drin. Die haben diesen Autounfall, der aus einer Dummheit raus im Wesentlichen passiert. Und dann ist zufällig ein Polizist in der Nähe, der da gerade die Straße lang fährt, und den knallen sie halt erstmal ab. Also ja. Sehr gnadenlos, ohne überhaupt zu überlegen, innerhalb von einer Sekunde entschieden, knallen sie den Polizisten ab. Und dann auch nicht nur mit einem Schuss, sondern gleich so mit fünf oder so. Also so richtig entschlossen, brutal, wir lassen uns nicht erwischen. Und dann eben auch diese Entscheidung zu treffen, relativ schnell, wir trennen uns jetzt, obwohl wir irgendwo total in der absoluten Wildnis von den Nord-USA irgendwo sind, wo es wirklich liegen anderthalb Meter Schnee, und sie hat nur so ein Kleidchen und eine dünne Jacke drüber. Und er geht dann aber hin und sagt, okay, schlag dich alleine durch, wir trennen uns jetzt, die wissen außerdem nicht, dass du bei mir warst. Und dann kommen wir beide besser durch. Und wenn wir uns bis morgen Abend nicht telefonisch gehört haben, dann bin ich tot. So. Ja. Und dann rennt er los und sie bleibt völlig verstört alleine zurück, und
also er entscheidet das
nicht. Er entscheidet das, genau. Er schreibt
zusammen entscheiden.
Genau. Und dann hast du diese Situation, dass du erstmal denkst, so, es kann nicht gut gehen. Also das, ja, die, man sieht dann eben den Gegenschnitt zur Polizei, wo dann eben so langsam so dieses übliche Suchmuster, wir machen mal hier Straßensperre und da und so, was die halt so machen, wenn sowas passiert. Und dann sind die Polizisten, und das geht ja da als Zuschauer auch so, das ist schon völlig zu Recht, am Scherzen, so nach dem Motto, ja, bei dem Wetter, der läuft uns in die Hände, oder der oder die, wissen ja nicht, mit wem sie es da zu tun haben, oder er friert halt einfach oder wird von den Wölfen gefressen, das, wo will der denn hin, ja, das hier ist in 20 Kilometer in jede Richtung, Niemandsland. Und so denkt man auch erstmal, aber dann ergeben sich halt so gewisse Situationen, sie hat halt plötzlich eine Mitfahrgelegenheit, diesen Boxer, der da zufällig in der Gegend rumeiert, und auch
der,
für ihn,
der Knassi-Typ.
Der Knassi-Typ, genau.
Der und wiederum auch aus einer bestimmten Begebenheit wieder vor der Polizei flieht.
Genau, der hat auch ein Problem, weshalb er jetzt gerade im Moment nicht erwischt werden will.
Das ist gerade erst aus dem Knast
raus. Ja, das geht, kommt relativ schnell wieder in Schwierigkeiten.
Ah ja.
Und dann sind die beiden halt zusammen, und er kann ihr nicht sagen, dass er nicht von der Polizei erwischt werden möchte. Und sie kann es ihm natürlich auch nicht sagen, weil sie hat den sehr viel krasseren Grund. Und dann sind die beiden so zusammen auf dem Weg, und das sind beides sehr komische Charaktere, die sich dann kennenlernen. Und für ihn ergeben sich auch eine Menge Situationen, wo er plötzlich wieder auf Menschen trifft, und die Polizei nimmt dann irgendwann die Verfolgung richtig auf. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, das Ganze kommt zu einem irgendwann dann schon absehbaren Showdown, der aber dann so krass verläuft, wie man es nicht absehen konnte. Also man weiß dann irgendwann, ja, okay, die werden sich alle da und dort treffen, darauf läuft's raus, und dann fragt man sich nur noch, was jetzt so die letzten Schritte sind, wie sie da alle hinkommen.
Aber
und was dann abläuft, ist
wahnsinnig spannend gemacht.
Es ist super spannend gemacht, und es ist irgendwie ein herkömmlicher
Thriller. Sind einem die beiden sympathisch, oder?
Das ist das nächste Thema, was wir ansprechen wollen, weil das ist, was mir an dem Film besonders gut gefallen hat, ist, dass diese anfängliche Kaltblütigkeit, gerade von ihm, die wird durch ganz bestimmte andere Szenen wieder komplett gewendet. Also so, dass man fast als Zuschauer geneigt ist, ihn sympathisch zu finden auch. Also er tut dann bestimmte Dinge, und diesem Charakter wird eigentlich eine gewisse Tiefe verliehen, dass man eben nicht sagen kann, hier geht es um Schwarz und Weiß und Gut und Böse, sondern eben allen Charakteren, die kriegen noch so einen Hintergrund so über den Film gestrickt, dass man eben versteht, warum sie jetzt ihrem äußerst brutalen Bruder überhaupt nachläuft, und also die Schwester, warum sie überhaupt an ihn hängt, da gibt's auch einen Grund dafür. Und warum er überhaupt so brutal ist, auch dafür gibt's wieder einen Grund. Es wird alles so schön, aber so langsam und gemächlich eingeflochten, dass man da nicht unbedingt sitzt als Zuschauer, boah, der ist aber jetzt echt fies, der Mann. Ja, also klar, am Anfang denkst du das so, es musste jetzt nicht sein, irgendwie einen helfenden Polizisten irgendwie so zu erschießen, aber dann überlegst du so, ja, also irgendwo, und dann kommt es irgendwann zu einer Geiselnahme, und wie er mit den Geiseln da noch umgeht, also
erzähl nicht zu viel.
Nee, wir wollen echt nicht zu viel spoilern, aber der Film ist irgendwie auf so ein, wie gesagt, rein vom, wenn man so die Geschichte betrachtet, wie der Martin schon gesagt hat, das ist eine Verfolgung und dann irgendwie so Polizisten und ja, am Ende Geiselnahme, bla bla. Alles herkömmlich, alles schon mal gesehen irgendwie. Aber die Art, wie sich das entwickelt, wie das gespielt ist auch, und diese Handlungsabschnitte, die jagen sich dann irgendwann auch regelrecht. Da passiert dann, das Ganze wird dann immer schneller gegen Ende, und die krassen Momente werden immer mehr, und man irgendwann sitzt man da wirklich da und denkt so, oh Gott, wie soll das denn ausgehen? Ja, so wie, am Ende sind alle tot, so nach dem Motto, das ist das Einzige, was man mir irgendwie vorstellen kann. Ja, also und es ist ein klassischer Thriller, er ist gut spannend, er ist brutal, aber nicht übermäßig brutal. Es ist natürlich eine Menge Blut auch drin, aber jetzt zum Glück eben kein so ein, also man hat mal irgendwie
kein Splatter.
Nee, es wird mal ein Gliedmaß abgeschnitten, aber den Gag will ich nicht voll wegnehmen. Aber ja, es ist ein schöner oldschooliger Thriller, der Spaß macht. Also der ist richtig spannend, und Martin hat vor der Sendung eben kurz nachgeguckt, wie lang der Film ist, und war dann sehr überrascht, wie kurz der eigentlich ist. Und also irgendwie, was hast du gesagt?
95 Minuten, und man sitzt drin und denkt sich, also wenn man rausgeht, sagt man, das waren jetzt bestimmt 2 Stunden toller.
Weil so viel passiert ist,
weil er sich so ein bisschen so.
Nee, überhaupt nicht.
Also wir sind ja schon aus 80 Minuten Filmen rausgegangen und dachten so, boah, also jetzt lieber Seabiscuit gucken.
Oh, nein, niemals. Nee, also ziehen tut er sich überhaupt nicht. Und es ist halt auch so, dass diese Winterlandschaft unterstützt einfach diesen Film so gut. Man friert die ganze Zeit im Kino.
Ich wollte sofort nach Nordschweden zurück. Weil es ist auch wird ein bisschen Schneemobil gefahren und da musste ich auch dann dran denken. Ich wollte da sofort wieder hin.
Wo du Wodka trinken durch Schweden getorkelt bist.
Richtig.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, Rentierschlitten fahrend. Das ist schon die Landschaft und auch die Leute, die da wohnen, obwohl das natürlich alles so Hinterwäldler-Landschaft ist, wo Leute sind, die halt irgendwo wohnen, wo der nächste Nachbar 20 Kilometer weg ist, die werden nicht irgendwie so, auch der Sheriff oder so, wird jetzt nicht so dargestellt, dass die irgendwie dumm oder unfähig sind oder so. Die haben alle irgendwie so einen netten Familien-Background. Man kann die alle, die man kennenlernt, die sind alle irgendwie völlig nachvollziehbare, sympathische Figuren. Und du willst dann auch nicht, dass denen das was passiert, wenn der Bösewicht aufkreuzt. Allerdings willst du auch nicht, dass dem Bösewicht was passiert, weil der auch irgendwie seine nachvollziehbaren Motive hat. Das ist schon gut gemacht. Also.
Okay. Und das macht das spannend, weil man einfach auch so Nebencharaktere irgendwie lieb gewinnt und dann, ja, hat man echt Angst, dass denen jetzt was passiert in dieser Szene.
Genau. Ja.
Das klingt echt sehr positiv.
Das ist wirklich. Ja.
Das ist, glaube ich, ein Film, der gefällt mir, oder?
Ja.
Ich denke. Das ist mein Genre. Die gefällt er wahrscheinlich nicht so.
Ich glaube schon.
Echt?
Ich finde, der Trailer sah auch gut aus.
Der Trailer sah so toll aus.
Ich finde das nicht so überraschend eigentlich.
Ja, weil wir müssen noch irgendwas kritisieren. Haben wir irgendwas zu kritisieren?
Was war nicht so gut?
Ja, es war ein
bisschen viel weiß. Ein
bisschen wenig Gras.
Da spricht der Pädagoge. Ja, auch das wird ein Kipperfilm.
Ja,
Schnee.
Kritik.
Schnee. Also.
Schnee.
Es ist unrealistisch. Die fahren eine Schneemobilverfolgungsjagd ohne Helme. Und ich weiß, dass man da die monströsesten Kopfschmerzen der Weltgeschichte kriegt, wenn man das macht. Und die haben die dann nicht.
Das gibt bei der automatischen Kulturkritik immer einen Pluspunkt. Irgendwie, das heißt, die Existenz von Schleudertrauma wird durch die Handlung bestritten oder
so. Die Existenz von Kopfschmerzen bei Schneemobilverfolgungsjagden über 60 km/h ohne Helm wird durch die Handlung bestritten.
Ja, aber da kannst du immer, also wirklich ärgerliche Sachen fallen mir jetzt nicht ein.
Okay, unbestritten kommen wir jetzt. Zur Wertung. Wie viele Punkte?
9.
9?
Ja. 9. Ja, ich
Monster.
Ich gebe ihm 8,5. Es ist und bleibt dann doch ein herkömmlicher Thriller, kein Meisterwerk, an das ich mich in 15 Jahren noch erinnern werde. Aber ein guter Thriller. Ein wirklich sehenswerter, schöner Thriller.
Das ist ein Film, den ich einfach auch nochmal gucken würde.
Okay.
Ja. Aber
stimmt. Ich würde sogar nochmal eine Kinokarte kaufen.
Dafür. Es ist keine Geschichte, die man nicht noch mal sehen kann, weil man das Ende kennt. Es gibt ja solche Filme, wo der ganze Spannung nur aus dem Rätsel kommt quasi. Und wenn du das Ende kennst, ist es verpufft. Das ist hier nicht so. Das ist
Eric Banner Filme, die mir nicht noch mal anschauen würde. Bin ich sicher.
Du willst sie aus einem ganz anderen Grund.
Bei Hulk stellt man den Ton weg. Er spürt über die Szenen, wo er früh ist.
Nee, dann, also ich würde ihn schon eher nochmal, also Martin guckt ihn nochmal wegen Kate Mara, ich gucke ihn nochmal wegen Olivia Wilde.
Nee, ich würde ihn auch nochmal wegen Olivia Wilde gucken, weil Kate Mara, ich bin zwar ein Fan von ihr, aber das Problem ist, dass sie die ganze Zeit Uniform trägt und
das würde jetzt wiederum die Hälfte unserer Hörer nochmal extra in den Film
Das macht dich...
Nee.
Aber ist das so? Hast du nicht...
Nee.
Ich dachte, mehr Frauen stehen so auf Uniform, nicht unbedingt mehr.
Männer Wolltest stehen auf du nicht bei Christoph Junggesellenabschied die Stripperin mit der Uniform haben?
Ja, das war eine andere Art Uniform.
Ach so, ja, okay. Ja.
Nee, also sie ist tatsächlich eine sehr graue Maus in dem Film.
Wollten wir das nicht ewig als Geheimnis?
Okay. Ist aber auch...
Claudia schreibt gerade Stripper auf.
Die Claudia schreibt Text für den Google Juice auf.
Eines Tages werde ich das veröffentlichen, so als Buch, die gesammelten Notizen zum
Sneak. Mach hier keine Versprechung, die Leute machen jetzt schon eine Petition, wo sie das bestellen können.
Die ersten Facebook-Gruppen haben sich gegründet, Claudias Buch.
Nee. Ja. Also Kate Mara ist tatsächlich eine sehr graue Maus und Olivia Wilde spielt halt wieder mal das, was sie immer spielt, so ein verführerisches Ding und das macht sie verdammt gut.
Ja.
Und Spätestens nach dieser Hotel.
Ich denke, dass dieser Film sicherlich auch durch die gute Besetzung getragen wird. Also das ist vollkommen
auf jeden Fall aufgewertet.
Ja.
Schön ist dann am Ende Cast in Order of Appearance. Dritter Name. Wer war das nochmal? Ach, der ist in der ersten Szene gestorben. Das ist immer lustig, ja, wenn die dann...
Wir haben ja vorhin gesehen, dass der Regisseur der von Die Fälscher war. Also ein Österreicher.
Ja.
Was noch? Anatomie?
Anatomie 2.
Oh. Ja, und irgendwie durch Die Fälscher, was ja wohl auch Oscar nominiert war oder den Oscar sogar gewonnen hat oder so, ist der anscheinend so in die internationale Aufmerksamkeit gerückt.
Ja. Ich weiß nicht, ob dieser Film jetzt irgendwie Oscar nominiert wird.
Nein,
ich glaube es
nicht. Nein, sicher nicht, aber das ist halt sein Einstieg wahrscheinlich ins Geschäft dort.
Also da hat er dann definitiv...
drehen darf. Ist ja schon mal was.
Ja. Hat er definitiv eine wirklich saubere Leistung abgeliefert. Kann man sehr, sehr gut gucken. Schön.
Sehr schön.
Fein. Schöner Film, nächstes Thema.
Hollywood überrannt von den Österreichern inzwischen.
Ja, der Herr Walz.
Tarantino in Zukunft keinen Film mehr ohne Christoph Walz macht. Und ja. Und Arnie ist jetzt ja auch wieder da.
Ach also, stimmt, der darf ja auch wieder mit Filmen.
Oh ja, da sehen wir den Trailer ja jetzt mittlerweile fast jede Woche. Von, wie heißt der Film?
Terminator?
Der Sheriff? Nee, wie heißt der? Der hat doch irgendeinen blöden Namen. Er ist der Sheriff, aber wie heißt denn der Film? Last Stand. So heißt der Film, dessen Trailer wir jetzt andauernd zu sehen kriegen.
Ich war zweimal nicht in der Sneak, da kam der wahrscheinlich.
Ja, es ist dieser Film, wo irgendwie so eine Gangsterbande durch sein Dorf zieht und er ist irgendwie der Sheriff in Town und nach der Riesenballerei fliegt also er Terminator. Irgendwie in die örtliche Tankstelle rein und der andere sagt, da Sheriff, was los? Und er steht nur noch auf und sagt, ich bin zu alt. Und dann siehst du ihn wieder mit riesigen Waffen rumballern wie in Terminator 3.
Ach so, das wird bestimmt ein ganz, ganz tiefgründiger Film.
Ja, absolut.
Ja. Aber so wollen wir ihn doch sehen, unseren Arnie, oder?
Genau, ja.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Action-Film.
Action-Film. Gut, nächstes Thema.
So wie der nächste Film.
Liebe Hörer, wenn ihr diese Folge am Dienstag hört, denkt dran, morgen hat der Bob Geburtstag.
Richtig.
Ja.
Moment, jetzt muss ich mal rechnen. Wenn ihr diese Folge am Dienstag hört, dann hat der Bob...
Also natürlich nicht jeden Dienstag.
Okay.
Stimmt, was dann mit Sneak ist.
Ja.
Ja, an dem Sneak-Tag sozusagen. Also wenn ihr mit uns sneaken wollt, dann könnt ihr auch den Bob knuddeln.
Geburtstags-Sneak können böse Enttäuschungen sein.
Ja, ich fürchte mich auch schon.
Ich habe The Grudge damals.
Oh!
Geburtstag gesehen.
Ja. Ich habe diesen Film einmal in Wasser gesehen, wo die Leute vom Segelboot fallen und nicht mehr hochkommen und dann irgendwie
Open Wasser. Water 2.
Na gut. Sehr schlecht.
Ja.
Ja, also nicht vergessen. Nächster Film, Skyfall.
Jemand fällt aus dem Himmel.
The neue James Bond.
Jetzt weiß ich auch wieder, worüber ich reden wollte.
Ist doch die neue
Skyfall.
Ist doch die neue Spielberg-Serie.
Skyfall?
Heißt nicht so? Irgendwie so ähnlich. Auch irgendwas also, mit Falling Sky oder andersrum.
James Bond.
Ja.
Ja. Wie war das?
Ihr wart drin?
Ja.
Super. Also, die Hörer haben nicht gesehen, dass ich den Martin die Claudia angeschaut habe.
Es war auch schwierig, weil wir uns direkt gegenüber sitzen und der Stefan musste ein bisschen schielen dabei.
Das kann er gut.
Aber die falsche Richtung. Na gut.
Nee, wenn ich mit dem rechten gucke ich dich an, du sitzt aber links von mir und mit dem linken schaue ich den Martin an.
Ich dachte nach außen.
Nach außen schielen kann man, glaube ich, nicht.
Halt dir mal die Ohren zu, Stefan.
Nein! Wir dürfen es nicht spoilern.
Nein, wir spoilern
okay.
Das neue
nicht.
Lied
spoilern.
Wieder, das neue Lied ist wieder so cool.
Dall.
Ich fand es erst ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Als ich das zum ersten Mal im Internet angehört habe oder so, dachte ich mir so, das dauert aber, bis das ein bisschen Fahrt aufnimmt.
Das kann sein, ich höre es immer zufällig nur im Radio und dann erkenne ich es auch immer erst, wenn es schon... da ist.
Ja, aber inzwischen geht's mir auch anders. Und ehrlich gesagt geht's mir genauso mit dem Film, dass ich das Gefühl habe, seit ich ihn gesehen habe, finde ich ihn stetig noch ein bisschen besser als in dem Moment, wo ich ihn anschaue.
Jetzt aber.
Also ich weiß nicht, muss man überhaupt James irgendwas...
James Bond, was ich gehört habe, irgendwie die Knockliste wird geklappt. Nee, das war bei Mission Possible, aber sowas ähnliches. Diese Übersetzungsliste, also, Agent
ja,
zu also Terrororganisation.
Ganz wesentlich ist natürlich hier, das ist nicht irgendein James Bond, sondern das ist der erste Sam Mendes James Bond. Insofern hat man hohe Erwartungen, also Road to Perdition, Zeiten des Aufruhrs und so weiter. Hat man einige Erwartungen und hier gibt es meiner Meinung nach in der Handlung eine wesentliche Verschiebung, nämlich wir haben keinen Bösewicht, der irgendwie die Welt bedroht oder keine Ahnung, irgendwas gestohlen hat im materiellen Sinne, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass hier das System des Geheimdienstes bedroht ist und in Frage gestellt wird. Also wir haben wirklich eine Situation, in der zur Diskussion steht, ist das vielleicht ein antiquiertes System, was so heute nicht mehr in die Zeit passt und deswegen ist es eben nicht einfach nur so, dass er hier einen oder vier oder zehn niedermetzeln muss, sondern wirklich mit dem Sinn dieser ganzen Organisation ringt.
Und ja, es wird auch, also wirklich auch von der Bildsprache her, kommt er also wirklich als abgehalfteter Geheimagent daher und versaut sogar irgendeinen Test oder irgendwelche Sachen und er sieht so kaputt aus.
Er kann nicht mehr.
Er kann einfach nicht mehr. Also, er ist auch alt, er wird irgendwie abgelöst durch Geheimdienstaktivitäten im Internet. Und wer braucht schon Leute, die direkt Handarbeit machen oder so, wird das eben vermittelt, ja. Und
also quasi der James Bond zu Up in the Air. Nein. Nein, es ist halt tatsächlich so, dass man noch vor dem Vorspann stirbt er quasi, ja. Also er wird erschossen. Das ist das Erste, was wir sehen. Eine längere Szene in Istanbul und dann aus Istanbul raus. Das geht schnell übrigens, rein geografisch, wie schnell die ganz woanders sind. Ja. Das ist erstaunlich. Ja, aber dann wird er erschossen und James Bond verschwindet erstmal. Und eigentlich geht dann, der Großteil des Films geht darum, ob er sich zurückkämpft und wie er aber auch damit ringt, dass eben offensichtlich eine Ära vorbei ist, der Geheimdienstarbeit.
Und, also, ja. Genau. Der Film stellt die ganz klar die Frage, braucht die Welt noch James Bond?
Ja. Und er tut das, und ich finde es dadurch auch, der Film sieht unwahrscheinlich gut aus, finde ich. Hm. Aber gleichzeitig ist es eben der düsterste und schwermütigste James Bond, den ich kenne. Also sowohl die Figur als auch der Film insgesamt. Also melancholisch, finde ich, ist noch so die positivste Stimmungsebene, die erreicht wird im Film.
Aber James Bond-Filme sind ja auch immer für so ein Esprit und so einen gewissen Witz auch bekannt. Ist da gar nichts davon
übrig?
Ich finde, Esprit und Witz ist nicht zutreffend, die Bezeichnung hier.
Ich bin mit einer gewissen Angst in diesen Film reingegangen, weil ich nämlich einige Kommentare dazu gelesen habe und die das ähnlich beschrieben hatten, wie Claudia das jetzt auch sehr schön wiedergegeben hat. Und ich habe mir überlegt, will ich diesen Film unter diesen Voraussetzungen, diese Vorkenntnis sehen? Und ich bin ja ein großer Fan der früheren Reihe und eben Fan dieses Glamours und so weiter. Und das war so meine große Angst. Und ohne, dass es jetzt ein Spoiler ist, man kriegt davon auch was wieder.
Finde ich nicht.
Doch.
Also ich finde,
also meine Erwartungen oder meine Wünsche wurden letztendlich immer erfüllt.
Also ich finde, ich mag natürlich, da sind wir direkt entgegengesetzt, ich mag die alte Reihe überhaupt nicht. Ich finde die albern und läppisch. Und ich finde jetzt zu diesem Film hat, ich glaube, Claudius Seidel in der FAZ eine Rezension geschrieben. Und er hat da geschrieben, dass James Bond traditionell ja eine Angestelltenfantasie ist. Also eben aus eigentlich einer spießigen Perspektive heraus die Vorstellung, schnelle Autos, heiße Frauen und irgendwie so immer der Stärkste und Schlauste und was auch immer und so. Und so habe ich das auch empfunden, immer eigentlich. Und für mich hat, also James Bond hat mir eigentlich erst angefangen, richtig Spaß zu machen. Vorher konnte ich so wegstecken, aber richtig Spaß zu machen hat es mir erst angefangen mit Daniel Craig, weil ich einfach das mag, dieses dreckige, Working-Class-mäßige, wo man nie im Leben glaubt, dass der in Eton war und irgendwie Gott weiß wie privilegiert aufgewachsen ist. Also das nimmt man ihm, finde ich, einfach nicht ab, aber das macht mir nichts. Und jetzt bei diesem Film finde ich, also für mich ist dieses Genre James Bond Film jetzt zum ersten Mal erwachsen. Also zum ersten Mal ist es nicht nur ein Genre, was viele Fans hat irgendwie aus allen möglichen Gründen, sondern eben ein Film, der eben erwachsen und bedrückend und irgendwie, ja, also auch Fragen aufwirft, die darüber hinausgehen, über dieses Genre.
Da stimme ich dir in allen Punkten zu, aber ich habe auch eben viele Elemente wiedergefunden, die mir an James Bond Filmen generell immer Spaß machen oder was ich eigentlich gerne sehen möchte. Aber es ist auch in dem Film wird eine ganz ganz klare Ansage gemacht, nämlich mit den alten Filmen wird eine Trennung vollzogen.
Ja.
Mit ganz vielen Szenen wird das einfach gesagt, okay, wir fangen an, einen ganz neuen James Bond zu kreieren. Das, was ihr vorher als James Bond wahrgenommen habt, ist nicht mehr in Zukunft. Vergesst es. Also das ist sowas, was einfach ganz klar vermittelt wird.
Also was ich zustimmen würde, was Claudia gerade gesagt hat, über was mit Daniel Craig angefangen hat, den neuen habe ich ja jetzt noch nicht gesehen, ist, dass zum ersten Mal mit Craig rübergekommen ist, was der eigentlich beruflich macht. Also der hat so eine Härte da reingebracht, die anderen nie transportiert haben, obwohl sie ja offensichtlich alle kaltblütige Killer sind, wenn es drauf ankommt.
Vielleicht dürfen sie nicht
transportieren. Ja, die waren beschäftigt damit.
Die waren beschäftigt damit,
cool zu sein,
nett zu sein, charmant zu sein zu Frauen und dann mal hier und da den bösen Schurken zu verhauen, auf eine witzige und nette Art. Und Craig hat halt das verkörpert, was so eine Person vermutlich eigentlich sein muss, nämlich ein hartschaliges Arschloch nach außen, der halt einfach, das ist halt diese ganzen Prügeleien, dazu musst du halt so ein Body haben, sag ich mal, du musst kaltblütig töten können.
Ja, wobei und ein bisschen künstlich auftrainiert sieht er schon aus, nicht.
Und dann eben.
Aber du hast nicht weggeschaut, oder?
Bisschen Foto.
Mir ist ein bisschen viel, ehrlich gesagt.
Das ist so, dass es halt ein dreckiges Geschäft ist,
ja.
Leute zu killen und dass das eben auch mit dem Typen am Ende macht, dass er nicht mehr so der nette Sunny Boy ist. Das hat Craig zum ersten Mal auch wirklich voll und ganz verkörpert und so eine Grinsebacke wie Pierce Brosnan oder so, dem nimmt man halt irgendwie den eiskalten Killer nicht ab.
Also ich finde halt, dass der Film schon eine Brücke schlägt in gewisser Art und Weise zu beiden.
Das finde ich jetzt ein bisschen Ansichtssache. Ich würde sagen, in gewisser Weise ist das hier also es wirklich ist, so, ich es würde ist nicht mal sagen.
Ambivalent. Also einmal schlägt er eine Brücke, auf der anderen Seite wendet er sich ganz klar ab.
Also ich würde auch nicht mal so wie du sagen, dass hier was Neues erfunden wird, sondern ich würde eigentlich sagen, dass hier ernsthaft die Frage gestellt, ob das nicht vorbei ist. Die eigentlich im Prinzip folgerichtig wäre, nach diesem Film keinen Bond mehr zu drehen. Weil ich finde, dass er so radikal sich verabschiedet von dem, was der Gehalt von Bond ist.
Können wir nur ins Detail gehen und da würden wir so viel spoilern jetzt.
Nee, also ich meine, dass es Referenzen gibt, steht außer Frage. Aber die Referenzen schaffen meiner Meinung nach das Genre eher ab, als dass sie weiterführen. Und ich meine, also, ja, darüber kann man mit Sicherheit streiten, aber ich finde einfach, am Ende des Films bleibt so gut wie kein Bond übrig. Und trotzdem ist für mich der erfolgreichste Bond.
Also ich finde, er steht wieder auf am Ende des Films.
Daniel Craig steht auf in dieser Rolle, aber nee, Bond ist so Bond wie er klassisch.
Ja, am Ende ist Bond, wie ihn Pierce Brosnan gespielt hat, nicht mehr da, aber am Ende ist Daniel Craig als James Bond wieder da.
Aber am Ende spielt keine Rolle mehr, dass der Typ James Bond heißt. Am Ende spielt eine Rolle, dass das die Figur ist, die Daniel Craig verkörpert.
Nee, weiß ich nicht. Nee. Am Ende ist eigentlich James Bond wieder da.
Also die Geschichte wird ausradiert für mich so gut wie. Aber ja, okay, das ist vielleicht
anders. Ihr müsst ja wahrscheinlich über in Details nochmal drüber sprechen.
Nö, ich finde gar nicht, dass die Details irgendwie mehr sagen als das, was man allgemein sagen kann. Aber okay.
Da sollte man dann doch nochmal in einigen Wochen ins Detail gehen, dann, wenn ihn die meisten Leute gesehen haben.
Oh. Ich habe jetzt mal der einfache Teil mal geschlampert.
Danke. Ja.
So.
Also.
Ja. Aber lohnt sich, oder?
Übrigens, es gibt natürlich trotzdem einen Bösewicht, den sollte man schon auch erwähnen. Javier Bardem spielt den und der ist schon super gespielt auch. Also obwohl ich hier sage, der eigentliche Konflikt ist vielleicht doch eher auch so dieser Zerfall des Systems. Gleichzeitig hilft der Bösewicht Javier Bardem schon ordentlich nach auch. Ja. Der ist schon super.
Der ist wirklich unsympathisch.
Aber es ist trotzdem so, wenn er damit durchkommen würde, hätte das jetzt auf mein persönliches, also wenn dieser James Bond real wäre, hätte er auf mein persönliches Leben hier keinen Einfluss.
Das ist schwer zu sagen, eher nicht, würde ich sagen.
Aber sonst war ja schon eher so, boah, wenn der mit dieser Atomrakete durchkommt, ist irgendwie schon doof für mich.
Also ob er einen Einfluss hätte, ist schon fast eher eine ideologische Frage als, okay. Ja, also das lässt sich so nicht beantworten. Aber auf jeden Fall würdest du nicht sofort irgendwie den schwarzen Dreck vom Himmel
sehen. Meine Goldreserven wären nicht kaputt.
Nein.
Nein, okay. Es kommen auch keine Laserstrahlen mehr aus dem Weltraum oder so.
Nee, es sind einfach andere Fragen, ja, die hier gestellt werden.
Aber das ist ja so typisch James Bond. Man hat immer das, was in diesem Jahrzehnt die Leute beschäftigt,
aufgegriffen. Ja. Genau. Also
das war schon in den 80er Jahren haben sich Bond-Filme auch nicht mehr darum gedreht, dass jemand die Weltherrschaft übernehmen will, sondern ging es auch um Drogenbosse.
Ja, aber selbst die letzten Bonds hatten so ein Thema, was die weitere Gesellschaft betraf in irgendeiner Form.
Ja.
Also das finde ich schon eine Veränderung.
Die es ging immer um weniger, also
vielleicht.
Was war beim letzten
ging es um Wasser, ne? Die Welt ist nicht genug.
Ja, ging es um Öko.
Ja.
Business.
Ja.
Nein.
Aber wollt ihr dem Punkte geben, oder? Jetzt habe ich euch auf dem falschen Fuß erwischt.
Cool. Ja, ich tue
beide sehr Fragezeichen.
Also ich tue mich wirklich schwer, weil ich, als ich rausgekommen bin, dachte ich so, ist gut, aber fand ihn noch nicht so toll. Aber seitdem, jetzt zwei Tage her, wächst er in meiner Erinnerung. Und ich habe inzwischen füllt er mich richtig aus. Inzwischen habe ich so das Gefühl, so wow, geiler Film. Deswegen, ich glaube, ich muss ihn nochmal anschauen. Also ich glaube, zum aktuellen Stand würde ich ihm 9 Punkte geben, aber ich bin mir sehr unsicher damit.
Vielleicht, wenn ich ihn nochmal
anschaue, dann sage ich
10,5 oder es gibt.
Oder ich sage, er war doch nicht so gut. Wer weiß. Also ich bin mir wirklich nicht sehr sicher, aber auf jeden Fall ein sehr spannender Film und mich hat das interessiert. Also.
Ja.
Und mitgerissen. Und er ist einfach wahnsinnig melancholisch und schwermütig. Und ich fand's toll.
Wird ein geschüttelter Martini bestellt?
Drinks?
Ich glaube, dazu können wir nichts sagen.
Martin freut sich. Möchte aber nichts sagen.
Dazu können wir nichts sagen.
Ich glaub,
allerdings, ein heimlicher Liebling des Kinos, in dem ich war, war ein Varan, der auftaucht. Das kann man sagen.
Okay. Stefan, wann gehen wir das gucken?
Keine Ahnung. Ich muss das erzählen.
Nein, doch. Nein, wenn Claudia sagt, ich will das gar nicht wissen.
Ich habe übrigens ein Interview mit Roger Moore gelesen, wo er gesagt hat, dass er das für den besten James Bond bisher hält. Und lustigerweise wurde in diesem Interview auch gefragt, was er an James Bond am James Bond sein schon immer scheiße fand. Und da hat er gesagt, dass man als James Bond nicht schwitzt, zumindest bisher nicht. Also er meinte, früher war das immer so, man dreht in irgendwelchen tropischen Locations, schwitzt wie Sau, aber man darf ja nicht schwitzen, weil James Bond schwitzt nicht. Dieses Problem hat Daniel Craig nicht.
Okay.
Ja.
Stimmt.
Ich habe keine Punkte vergeben, aber ich muss noch mal auf diese eine Szene in Shanghai zu sprechen kommen. Also die so gelungen ist, weil die mit so Lichterspielen und Schattenspielen. Also die fand ich auch ganz toll. Ja. Also es gab einfach auch verschiedenste Szenen, die filmerisch auch sehr gelungen sind.
So.
Ja.
Also Kamera auch toll.
Ja. Punkte?
Design.
Punkte, ich habe, wie gesagt, auch, ich schwanke sehr stark, weil das Problem ist, dass es sich irgendwo, wo ja zwangsläufig auch einreihen will, muss, irgendwie verglichen werden kann mit den übrigen Filmen. Und ich bin so bei 8,5 bis 9 Punkten.
Auch schon eher angetan.
Auch schon eher angetan.
Ja, für mich ist doch. Ja auch die Frage, ehrlich gesagt, eher, wie reizt sich das in Sam Mendes?
Und ja.
Nee, es ist schon so. Ich denke, einer der Regisseure, wo ich mir alles anschaue und mich immer drauf freue, und dann stelle ich mir das eigentlich, diese Frage in erster Linie.
Okay. Ich denke, es kann sich nicht einreihen in die alten, aber wohl jetzt in die letzten dreien kann es sich einreihen. Und wie gesagt, aber es gibt einige Goodies für Fans auch. Ja, angucken. Ja.
Gut, dann finde ich, sollten wir über das wirklich Wichtige endlich reden.
Ja.
Nämlich über Bobs Geburtstag.
Ja. Morgen hat Bob Geburtstag.
Nein.
Liebe Hörer, wenn ihr die Folge erst am Mittwoch hört, dann hat der Bob
heute der Bob Geburtstag.
Vergesst das nicht.
Ja.
Ja, vergiss das nicht.
Ja, genau. Der Bob hat nämlich einen Film gesehen, 21 Jump Street. Du hast letzte Woche schon angekündigt, dass du ihn angefangen hast zu schauen.
Kannst du dich ich die Melodie mal reinzoomen?
Nein, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt bei meinen Studenten an den Rand geschrieben, kausaler Zusammenhang, Fragezeichen.
Gib einen.
Okay, ja.
Passende Überleitung, Ausrufezeichen.
Genau, das ist keine Kausalität, das ist Medien.
Das muss einfach nur den Dings. Flow haben.
Genau, das muss
so. Gut, das wäre natürlich auch doof, wenn deine Studenten dann drunter schreiben, es hatte so besser den Flow.
Because of the flow.
Because of the flow.
Setzen okay. Jetzt.
So, 21 Jump Street.
Jump, mhm. Jump.
Jump, jump. Also
ich hab beim letzten Mal ja schon gesagt, dass ich keine wirklichen Erinnerungen mehr an die Serie habe, aber die sehr wohl geschaut habe als Kind.
Aber der Martin hat alle Folgen geguckt. Wie war das?
War das so,
Martin?
Nee. Wie ist es bei euch beiden? Habt ihr das geschaut?
Ich habe das mal geschaut, aber nicht besonders gerne, ehrlich gesagt.
Ich habe es komplett verweigert.
Okay. Gut, dann bleibt es dabei, dass wir hier keine richtigen, echten Hardcore 21 Jump Street Fans haben.
Jump!
Entschuldigung. Es ist nicht, wir sind nicht bei Criss Cross. Auch wenn ich neulich in einem Club war, wo das lief.
Echt?
Ja. Ich bin so ein bisschen in der Zeit zurückgebeamt vor, als plötzlich.
War das nicht aber auch bei Im Rock und Sani?
Lief das da auch?
Ich weiß
jetzt, dass ich in Mannheim war.
Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber ich würde mich jetzt auch nicht mehr trauen zuzugeben, wenn ich Jump Street Fan gewesen wäre damals, weil ja Johnny Depp heutzutage darüber so redet, als wäre das quasi seine Sklavenzeit gewesen, so seine Sklavenzeit, die fast seine Karriere zerstört hätte.
Dafür kann ich
wovon ihn nur Tim Burton gerettet hat. So formuliert er das ja heutzutage.
Okay, aber es hat ihn nicht davon abgehalten, in einem Cameo-Auftritt in diesem Film aufzutauchen.
Sehr schön.
Und ich will den natürlich nicht spoilern, weil das an der Stelle unerwartet war. Aber ist sehr lustig.
Ich will ihn wahrscheinlich nicht erkennen.
Den erkennst du.
Hat doch kein Piratenkostüm anhat, erkenne ich nicht.
Ja, so, doch, jetzt den erkennst du. Und auch die Stimme erkennst du sofort. Das ist auch das, wo man für einen kurzen Augenblick so 2 Sekunden bevor klar wird, dass das jetzt der Johnny Depp Cameo ist. 2 Sekunden vorher denkst du dir bei der Stimme, warte mal eine Sekunde, und bevor du den Gedanken zu Ende hast, ist es dann Johnny Depp.
So, ist es genau die Geschichte der Serie oder was
passiert da ich, denn hier? Also ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben 2 Hauptfiguren gespielt von Jonah Hill und Channing Tatum. Sie sind beide. Was denn?
Ich lache einfach immer ein bisschen über Channing Tatum.
Ja, ist zu Recht. Wobei er ja schon.
Hat er nicht mal Football gespielt?
Es ist ein Muskelberg, ich würde es ihm zutrauen.
Der hat doch auch mal getanzt, oder?
Ich glaube, der hat sogar sein
Football-Typ, gell?
Ich glaube, der hat sogar sein Football-Stipendium weggeworfen. Fürs College. Du machst die Schauspielschule. Egal,
weiter. Also
auf die Schauspielschule, bist du sicher?
Naja, vielleicht nicht.
Um in Step-Up mitzuspielen, vielleicht.
Vielleicht hat er sein Schauspielstipendium für Football. Egal.
Also, Channing Tatum spielt mit und Jonah Hill ist ziemlich dünn.
Naja, gegen Channing Tatum ist er immer noch der kleine Dicke.
Naja.
Johnny Depp spielt auch mit.
Ja
gut, aber als Cameo irgendwann gegen Ende des Films. Also was haben wir für eine Geschichte? Wir haben diese 2 Kerlchen, die sind zusammen, das ist ganz am Anfang so das Exposé, zur Schule gegangen. Und Jonah Hill war immer der kleine Nerd, den alle verhauen haben. Und Channing Tatum war die coole Sau im Football-Team, auf die alle Mädels standen und der immer das Center of Attention war und alles ist schön und für ihn war die Welt golden. Und jetzt kommen sie an die Polizeischule, sie wollen beide Polizisten werden, treffen sich da irgendwie ein bisschen später wieder. Und Channing Tatum ist halt der coole Footballspieler, der aber leider ein bisschen hohl in der Rübe ist. Und demzufolge da die Prüfung irgendwie erstmal fast verkackt und der kleine hässliche Nerd, den immer alle gehänselt haben, dem fällt es total easy, da die Prüfung zu bestehen. Und jetzt werden sie nach der Polizeischule beide zusammen als Partner quasi eingesetzt und kommen in die Jump Street. Das ist eine Undercover-Ermittlungsorganisation, die in einer alten Kirche ihren Treffpunkt hat. Der Boss da, der obligatorische schwarze Polizeiboss, der man in seinem Büro sitzt und alle Untergebenen anschreit, wenn sie mal wieder irgendwas versaut haben. Also diese typische Rolle, die wir seit Beverly Hills Cop
kennen. Wurde wahrscheinlich da erfunden.
Die wir seit Beverly Hills Cop kennen, wird gespielt von Ice Cube.
Hat der nicht mal Musik gemacht? Oder war das Rap?
Es gibt das Question. Ich
hat weiß
nicht.
Hat er inzwischen einen richtigen Namen oder ist
der? Der heißt immer Ice Cube, zumindest in dem Abspann.
Das ist so anstrengend.
Was hat der denn jetzt damit zu tun?
Nein, ich meine aber wirklich in 80 Jahren, keine Ahnung, immer noch Ice Cube.
Yeah.
Irgendwann ist doch ein bisschen albern. Na gut. Nennt sich Mark Wahlberg noch Marky Mark? Nein.
Und seine
aber Kumpel Arnold Schwarzenegger nennt sich auch immer noch Arnold Schwarzenegger, was total unsinnig ist.
Hm. Wir brauchen jetzt noch, da an die Stelle schneide ich das Geräusch, wenn man die Platte, diesen Pen scratch.
Okay, also und jetzt haben sie bestimmt einen Auftrag.
Und jetzt haben sie einen Auftrag, es gibt ein Drogenproblem an einer örtlichen Highschool. Und sind ja beide noch recht jung im Polizeidienst. Sind sie noch diejenigen, die man als erstes da einsetzen kann. Sie werden also Undercover-Ermittler an der
Highschool. Das heißt, sie gehen wieder in die Schule und gleich Probleme wie vorher.
Nee, denk dir mal was Besseres aus, um ein bisschen Twist in die Geschichte zu kriegen.
Nein, der eine wird der Nerd und der andere der...
Richtig, der Glückwunsch, sie haben das komplette Exposé erfasst. Channing Tatum kommt mit ein paar Jungs aufgrund der Ermittlungsarbeiten in die Chemie AG und wird der Nerd. Und alle finden ihn scheiße. Jonah Hill geht in die Theater AG. Und wird der Coole. Und veranstaltet dann eine riesige Party und um diese Drogengeschichte anzuleiern und ein bisschen da in die Szene reinzukommen, veranstalten sie eine riesen Party im Haus seiner Mutter. Und auf dieser Party gibt's dann Schlägereien und alles Mögliche und durch glückliche Fügung
okay, haut lohnt sich Jonah der Film?
Hill. Ja, pass auf.
Ich fühle mich gerade kurz gelangweilt.
Ich wollte aber bis dahin, ungefähr so bis hinter die Party, das ist ja so die Mitte des Films, hatte ich den Film geschaut, als ich mit Martin letzte Woche darüber geredet hatte. Bis dahin ist der Film voll von dümmlichen Witzen, unter der Gürtellinie Scherzen, massenhaft Fremdschämszenen, die so stumpf und so doof sind, dass es einen nur ärgert und dass man eigentlich minütlich ausmachen will. Und dann...
Warum hast du dann weitergeguckt, wenn du schon mal aus hattest?
Weil ich dachte, ich kann einfach schön meckern, gucken zu Ende, damit du dem Gesamtwerk gerecht wirst und mecker dann ein bisschen im Sneakpot drüber. Aus dem Grund habe ich weitergeschaut.
Wir schauen uns sogar Filme, damit wir im Sneakpot... Okay, ja.
Dann kommt irgendwann ein Punkt, wo dann mit dem Mädel, mit dem er dann anbaggert und anbandelt und so weiter, und dann kommt Channing Tatum dazwischen und sie fühlen sich wie Brüder, aber jetzt müssen sie doch und dann ärgern sie sich. Und irgendwann kommt eine Szene, da dreht der Film völlig ab. Aus irgendwelchen Gründen fangen die beiden eine Schlägerei an, mit gegeneinander, weil sie sich gestritten haben über ihre Ermittlungsmethoden und so weiter. Und das hat alles kein Hand und Fuß, warum sie jetzt plötzlich vor der versammelten Schule eine Schlägerei miteinander auf einer Theatervorführung anfangen. Und ab da wird es absurd komisch. Dann fängt der Film an, der Showdown rollt so langsam an, ja, wir haben so Verfolgungsjagden und Schießereien und so weiter, und dann fängt der Film an, Witze über Actionkomödien zu machen. Also es wird dann beispielsweise, es gibt in der Verfolgungsjagd, schießen sie auf einen Laster und da fallen so Gasflaschen runter und so weiter, und dann kommen so Großaufnahmen auf das Schild Flammable und Gas und Caution und so, ja, und dann so Großaufnahmen, die dann so ran, so in so Step-Zooms so rangehen. Und dann so, oh, mein Deckung, es wird explodieren, und dann fällt es runter und es läuft irgendwas aus und nichts passiert. Das explodiert doch normalerweise. Ja, warum ist das nicht explodiert? Und am Schluss passiert halt nichts und dann fahren sie weiter und dann kommt noch so ein, dann wird ein Tanklaster angeschossen und überall läuft das Benzin raus. Alle sind wieder der Meinung, es muss gleich explodieren. Explodiert nicht. Und dann fahren sie weiter und am Schluss fährt ein Motorrad in einen Hühnerlaster und der fliegt spektakulär in die Luft. Und das sind so lauter so doofe Witze, so Klischees darüber, wie sich die Jungs aus Actionfilmen ihre Polizeiarbeit, in der sie jetzt zum ersten Mal drin sind, vorgestellt haben, was so passieren muss bei Polizeiarbeit, weil sie ja Actionfilme gesehen haben. Und dann werden alle diese Klischees nacheinander abgearbeitet und verhalten sich teilweise nicht ganz so, wie sie sich hätten verhalten sollen. Manche schon, manche nicht. Und am Schluss werden einfach nur noch blöde Witze über Filme dieses Genres gemacht. Also die nehmen,
wirklich kurios, weil
die kommentieren dann irgendwann selber den eigenen Film. Also es sind so Szenen drin, wo du wirklich denkst, das ist nur eingebaut worden, weil das in so einen Film gehört. Und dann machen sie einen Witz darüber, dass das jetzt in dem Film ist, weil das in so einen Film gehört. Und am Schluss der Showdown, wenn sie sich dann für den Abschlussball der Highschool ausstatten mit 37 Waffen unter den Anzügen und geschusssicheren Westen und den ganz großen Auftritt hinlegen, und dann gibt's eine absurde Riesenschießerei und nochmal eine mega Verfolgungsjagd und es endet dann wie Stirb langsam. Das ist so lustig. Ich saß heute Morgen im Zug und musste echt lachen ohne Ende im Zug und konnte mir das nicht verkneifen, neben den anderen Fahrgästen da im Zug laut zu lachen. Der Film hat irgendwo plötzlich einen Knick gekriegt und der Showdown ist wirklich lustig. Also und ist dann auch nicht mehr so fremdschämenmäßig. Und das hat mich, ich hatte letzte Woche ja gesagt, ich werde darüber meckern. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du noch den Rest, damit es komplett ist. Und irgendwo hat der Film so eine Kurve und ist abgebogen. Und es macht fast den Gefühl, als ob es zwei Geschichten sind. Also der erste Teil ist wirklich ärgerlich. Einfach nur den Schluss gucken. Dann ist es lustig.
Okay.
Ja.
Erstaunlich.
Also insgesamt gibt es in der Mischung dann doch irgendwie nur 4,5 Punkte oder so. Weil die erste Hälfte wirklich komplett zum Wegwerfen ist. Aber das Ende ist cool.
Aber weder die erste noch die zweite Hälfte hat dann irgendwas mit der Serie zu tun.
Nee,
weil die Serie ist ja so...
die ist doch ernst, oder?
Ist eher so Probleme im Teenager-Milieu und sowas.
Nee, das Einzige, was darauf hindeutet, ist halt diese... Wir haben schon diesen Teil von... Jonah Hill genießt jetzt, dass er mal Center of Attention und der Coole ist, und Channing Tatum kommt damit nicht klar, dass er nicht mehr der Coole ist, dass ihn nicht alle lieben und dass der andere ihm das ganze Rampenlicht wegnimmt, und das führt zu einigen dieser ganzen Fremdschämen-Szenen und auch zu der Schlägerei zwischen den beiden. Aber das ist so plump und so dumm gemacht, dass man es nicht ernst nehmen kann. Vielleicht war die Serie das früher auch, da war ich noch viel zu jung, um das zu beurteilen.
Nee, aber die Serie funktioniert ja ganz anders. In der Serie sind das ja nicht primär die Ermittler, die dann irgendwelche Probleme miteinander haben, sondern die gehen irgendwo hin und versuchen, die Probleme von den Jugendlichen, denen sie begegnen, irgendwie...
Ja, damit hat das überhaupt nichts mehr zu tun.
Okay.
Das ist eine reine Fun-Komödie.
Interessant.
Okay.
Vielleicht hat Johnny Depp deswegen mitgespielt.
Der Cameo ist wirklich lustig.
Dekonstruktion des ursprünglichen Produkts.
Der Cameo ist wirklich lustig. Also ich kann ein Stichwort dazu fallen lassen. Vielleicht wollt ihr ihn dann sehen. Es geht um tätowierte Penisse.
Nein. Das hat mich jetzt abgetürmt.
Jetzt will ich ihn auch nicht mehr sehen. Ich hatte eben für einen kurzen Moment drüber nachgedacht, aber erst nicht.
Machst du das jetzt als Stichwort da rein?
Nein.
Googelt jemand tätowierter Penis, landet bei uns.
Den Mund voll und dann sagst du sowas.
Tja, gut.
Als nächstes steht auf der Liste, dass wenn ihr das an diesem Dienstag hört, dann hat jemand Geburtstag.
Ja.
Aber nicht ich, sondern der Sneakpot hatte Geburtstag. Ist jetzt allerdings schon ein paar Tage her.
Das stimmt was nicht.
Wenn ihr ja, ich wollte nur, dass ihr erst denkt, ich will wieder darauf raus.
Ja, kann man das mal vernünftig erklären?
Wenn ihr das jetzt hört am Dienstag, dann ist es drei Nächte her, dass der Sneakpot Geburtstag hatte. Also nicht noch dreimal schlafen, sondern schon dreimal schlafen.
Ihr habt schon dreimal verschlafen, wenn ihr das am Dienstag hört.
Aber auch, weil ihr das Feiern schon wieder dann... Ja, drei Tage später lohnt sich nie so ganz, aber Bobs Geburtstag kann man dann einen Tag später feiern.
Ich feiere ja übrigens Bobs Geburtstags, wie es sich gehört, mit Ben und Pele rein. Genau wie letztes Jahr.
Ohne Bob.
Stimmt, ja, letztes Jahr kam ich hier auf der Feier in der Pinken Bar an und mir wurde von Ben und Pele ein Ständchen gesungen und von allen anwesenden Gästen. Das war sehr, sehr schön. Dieses Jahr wird es nicht klappen.
Dieses Jahr nicht.
Mm-mm. Nee, aber dieses Jahr wissen ja alle Hörer, wann ich Geburtstag habe. Da habt ihr ja für gesorgt.
Ja.
Nein, aber vielleicht singt die um auf das andere Thema zurückzukommen.
Fünf Jahre
sind wir. Wir sind 5 Jahre alt geworden und haben es ehrlich gesagt selbst so gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt.
Das hat keiner dran gedacht.
Und dran gedacht hat die Hörsuppe. Vielen Dank, liebe Hörsuppe. Da bekamen wir einen Tweet, beziehungsweise wir bekamen einen Tweet mit, der eigentlich an die Follower der Hörsuppe ging, dass man uns doch zum 5. Geburtstag gratulieren möge. Und in dem Augenblick ist mir auch wie die sprichwörtlichen Schuppen von den Augen gefallen.
Schuppen aus den Haaren.
Wie auch immer. Dass ich dachte, oh mein Gott, das stimmt. 17. November haben wir uns gegründet damals. Oder ich glaube, 17. November ist die erste Folge rausgekommen. So muss es sein.
Wir haben uns ja nicht gegründet.
Nein, wir haben
uns... Man war angefangen.
Ja, na, wie man das halt so macht.
Ja.
Und ja, 5 Jahre, verdammte Axt. Ist echt lang her, gell? Aber das haben wir ja schon mal in der 200. besprochen.
Das besprechen wir ja irgendwie dauernd, immer wenn Jubiläum ist. Mensch, weißt du noch damals, Folge 72 oder was auch immer? Dauern ja immer wieder die gleichen Sachen.
Machen wir jetzt nicht nochmal, aber...
Legendär war die Folge von vor 2 Jahren, von vor 2 Folgen. 257, aber über die können wir jetzt nicht gleich schon wieder reden, weil die so lustig war.
Vielleicht können wir mal sehen, ob im Jahresrückblick diese Folge irgendwo bei uns als eine der Lieblingsfolgen auftaucht. Wer weiß.
Ja, mal schauen.
Ah, nee, das wird aber schwierig, weil natürlich die 200.
Die 200. Also ich bin am Ironman gemacht. Bin am nächsten
Morgen. Aber trotzdem, ich war so gut gelaunt, als ich dann nach Hause gefahren bin.
Obwohl du gar nicht
betrunken warst. Nee, ich war nicht betrunken, aber ich war irgendwie so fröhlich.
Ja.
Ich bin nächsten Morgen ins Bad gegangen. Aber
ich glaube, der Bob hat mich angehaucht.
Es hat sich noch ein bisschen gedreht.
Nee, bei mir war es nicht so schlimm.
Du verträgst einfach viel mehr als
ich. Tja, ich trinke halt nicht so oft. Nee,
du trinkst seltener, deswegen kannst du mehr trinken.
Das stimmt, wir haben danach noch versucht, so eine Party auseinanderzurechnen.
Aber das tatsächliche Ergebnis war dann ganz nah dran an das, was irgendwann auch mal rechnet.
Ja, aber wir hatten wirklich alle über diese Rechnung drüber geschaut. Das ging nicht. Keiner von uns geschafft.
Wer muss jetzt wie? Es haben mich verschieden viele Leute verschieden viel Geld in den Topf geworfen.
Sogar diverse Apps wurden bemüht und konnten das Problem auch nicht lösen. Ja,
das Problem ist, dass auf der anderen Seite auch noch ein paar Einnahmen mit zu verrechnen waren. Und diese unterschiedlichen Vorzeichen, das hat uns endgültig rausgeworfen. Da sind wir nicht mit klargekommen. Im Nachhinein, ich habe das dann ein, zwei Tage später ausgerechnet nochmal und dachte mir, was war mit denn da? Da nimmt man das und dann ist gut. Ich konnte nicht mehr verstehen, wo mein Problem war. Aber
und du saßt die ganze Zeit auf dem Boden. Moment. Wie geht der? Also, das kann doch nicht. Komm mal her. Ich habe doch jetzt hier das. Nee, geht nicht. Scheiben, tja.
Ja.
So war das.
Ja, aber ja. So war das, ja. Was will man sagen?
Ich schaue gerade auf deinen Ablaufplan. Genau.
Der bevor es alles durcheinander ist. Bevor wir euch jetzt gleich erklären, wann der Bob Geburtstag hat, wenn ihr die Folge am Donnerstag hört, erzählt die Claudia noch ein bisschen von Argo.
Wieso hast du eigentlich die Videofilme vor die Kinofilme getan? Der Christoph wird dir diese Folge um die Ohren hauen wegen diesem Durcheinander.
Jetzt sowieso. Es ist schon alles zu spät.
Ja, und du bist mit 5 Jahren Sneakpot da reingehüpft.
Das wollte ich ja so mal Geburtstag zwischen die beiden Filme setzen.
Kalter Fußschweiß auf der Stirn und so.
Wir können ja auch vorher noch Gesellschaftsspiele besprechen.
Was?
Ja, ich habe gestern das schöne Spiel Nimmersatt gespielt. Da muss man.
Kommt eine Raupe drin vor?
Muss man. Nein, es kommt erstaunlicherweise keine Raupe drin vor, sondern Eichhörnchen und man muss Tannenzapfen sammeln. Oh. Und man hat so einen kleinen Schubkarren, muss dann so auf dem Spielplan rumlaufen und Tannenzapfen sammeln. Zugegebenermaßen, ich habe es mit einem 5-Jährigen gespielt, aber.
Ach so. Ja. Da habe ich ein schönes Foto gesehen von einem Eichhörnchen mit. Nüssen, das war
durch. Oh, wie Nüsse.
Jetzt reden wir einfach über alles. Ich würde dann noch was über Argo sagen, weil ich habe ja vor
Möchtest
Wochen.
Du noch mehr Alkohol,
schon gesagt,
damit das hier lustiger wird?
Nee, ich glaube, es reicht gar nicht.
Geht heute ganz ohne, liebe Hörer.
Oh Mann. Also, ich habe Argo ja schon vor Wochen gesehen, deswegen kann mich nur noch vage dran erinnern. Dann habe ich behauptet, ich werde was drüber erzählen, sobald er anläuft, was jetzt vor 2 Wochen war. Also, das hat nicht funktioniert. Aber. Argo ist der neue Film von Ben Affleck, der ja von manchen als sowas wie der neue Clint Eastwood bezeichnet wird, weil er eben jetzt sehr, sehr zuverlässig gute, auch zum Teil Genrefilme mit sehr guten Darstellern abliefert. Und genau, mit so einem gewissen politischen Inhalt auch. Und das ist hier auch der Fall. Also wir befinden uns im Jahr 1979-80 und wir befinden uns tatsächlich in den geschichtlichen Vorkommnissen der Zeit. Wir sind in Teheran und es geht eben um diese sehr lange andauernde Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft und eben 6 von den Botschaftsmitarbeitern schaffen es noch gerade so zu entfliehen und verstecken sich beim kanadischen Botschafter zu Hause. Und jetzt geht es darum, die CIA überlegt, wie kriegen wir diese Leute da raus, ohne dass das eben die Aufmerksamkeit generiert und dadurch die Geisel, die eben in der amerikanischen Botschaft sitzen, eben noch mehr in Gefahr bringt. Und,
ach so, im Trailer hatte ich immer das Gefühl, die wollen die Geiseln befreien. Nein. Die wollen andere Leute befreien, von denen die Iranis gar nichts wissen.
Genau, genau, das ist der
Fall. Die wollen sie irgendwie aus dem Land
rauskriegen. Dann ergibt es auch langsam einen Sinn, weil ich hatte immer so, das, wie wollen die denn Geiselbefreiung mit Filmteams, wie soll das denn gehen?
Und Ben Affleck ist eben der CIA-Mensch, der quasi da diese Operation plant. Und er hatte einen relativ absurden Plan, nämlich die Frage ist ja, wie kann man nach Teheran reisen, ohne aufzufallen in dieser Situation, weil es gibt einfach niemanden, der einreist in dem Moment. Ja,
und schon gar kein Amerikaner.
Genau. Und er hat die Idee, oder ist sie gekommen, haben diese Idee, die einzigen Idioten, die da irgendwie hinfahren würden, wären Leute, die einen Film drehen wollen, so Location Scouts und so weiter, ja. Weil die sind zu bescheuert, als dass sie mitbekommen hätten, was da geht. Ja, und darum geht's dann einerseits, also eben die Frage, wie kommt man da rein, was muss man machen, und gleichzeitig aber auch die Frage, wird vorher entdeckt, dass denen in der amerikanischen Botschaft 6 Leute abhanden gekommen sind. Also es ist eben natürlich auch einfach Arbeit gegen die Zeit, und das Ganze ist einerseits in so einer recht körnigen 70er-Jahre-Optik, also es ist nicht nur, dass es in 70ern spielt, sondern es sieht auch vom Material her so aus. Ja,
Frage? Hilf mir doch nochmal geschichtlich auf die Sprünge. Wer sind denn die Entführer? Also wer sind die Geiselnehmer? Ist das irgendwie der iranische Staat im weitesten Sinne, oder?
Also wir haben hier natürlich Leute, die eine religiöse
Sind die aber oder da, nee, das ist ja geschichtlich, das kannst du ja verraten, oder? Also ist das irgendwie staatlich, irgendein Geheimdienst, irgendwelche Leute mit Planung und Background, oder sind es irgendwelche Fanatiker von der Straße?
Nee, es geht ja natürlich hier um den Konflikt, dass die USA eben mit daran beteiligt waren, eben ein Regime zu stützen im Iran, was eben nicht demokratisch begründet war. Und es gibt die demokratische Bewegung dagegen, die aber gleichzeitig eben eine sehr stark religiös orientierte Bewegung ist. Und davon geht das aus. Also es richtet sich ganz gezielt gegen...
Okay, aber die sind nicht staatlich, sondern der Staat ist in dem Fall...
Doch, die sind schon, also natürlich die jetzt die Geiselnehmer sind, sind nein, nicht aber die öffentliche Kräfte, aber es gibt schon eine Verschränkung zwischen eben...
Aber zwischen Politik und dem, aber nicht zwischen dem Staat, der gerade die Macht hat und dem...
Der Staat, der gerade die Macht hat, ist dominiert von geistlichen Kräften, die eben stark amerikafeindlich sind und eben auch nicht zulassen würden, zum Beispiel, dass die einfach ausreisen. Darum geht's ja auch. Es geht darum, sobald die irgendwie dort irgendwie auffallen, ist nicht nur das Problem, dass dann Geisel erschossen werden, sondern auch, dass sie überhaupt nicht rauskommen.
Ja, okay.
Und und das eben, also es ist ein sehr, sehr spannendes Setup erstmal, und es sind ein paar bekannte Schauspieler, aber ich finde angenehm nicht vollkommen überladen mit Gesichtern, die man sowieso schon in 10.000 anderen Situationen eben gesehen hat und die eben schon so vorbelegt sind mit allen möglichen. Also das finde ich ist sehr sparsam eingesetzt. Gut, John Goodman hat eine Rolle, die ganz, ganz nett ist, und Alan Arkin, also schon ein paar bekannte Gesichter, und es ist einfach gute Darsteller in einer sehr spannenden Geschichte, gut inszeniert. Also ich finde, es ist ein wirklich interessanter, spannender Film.
Mhm. Aber der Teil mit dem Filmteam, ist der auch geschichtlich belegt? Also ist das so gelaufen?
Also diese Operation, ich meine, es gibt mit Sicherheit Details, die...
Aber so grundsätzlich.
Aber grundsätzlich ist die Operation tatsächlich wohl so ähnlich gelaufen.
Als ich den Trailer zum allerersten Mal gesehen habe, ohne jeglichen geschichtlichen Hintergrund dazu zu haben, habe ich gedacht, was eine billige Masche, um so... zwei Welten, die kommerziell sich für Film gut ausschlachten lassen, so ein bisschen über Hollywood rumzulästern, wie die so ticken, weil in dem Trailer wird so drauf rumgeritten, so da sind so ein paar Aussagen so plakativ aneinander geschnitten von so Filmbossen, so nach dem Motto, wie sie haben keinen Plan und wollen jetzt Geld für einen Film haben, super, da sind sie hier genau richtig, machen wir immer so. Also so ist es, wir reiten ein bisschen auf den Hollywood-Klischees rum und spielen einen Film bei den Schurken irgendwo Hinterweltland auf der anderen Seite des Globus und machen da noch einen Polit-Action-Thriller draus. Da hatte ich zuerst gedacht, war mein allererster Eindruck, was eine billige Nummer, sich irgend so einen Schwachsinn auszudenken, um diese Geschichten beide zu kombinieren, damit man hier so Sachen, die immer gut gehen im Film, zusammenrühren kann.
Nee.
Aber wenn also, es wirklich so gelaufen
also
ist...
Also eben erstens tatsächlich eben basiert auf Tatsachen, und dann ist eben wirklich einfach so, dass hier der Film eben genau einen Moment einfängt in Teheran, wo eben die Position aller überbleibenden Amerikaner sowieso so prekär ist und dann gleichzeitig eben von aus Amerika die Überlegung einfach ist, welche Ausrede würden sie uns annähernd abnehmen dafür, dass wir jetzt da einreisen? Darum geht's eigentlich. Und dass sie dann am Schluss, wie die das dann in USA überhaupt einleiten, dass sie auch durchgehen als Leute, die einen Film machen und so. Das ist durchaus ein bisschen kompliziert. Also da muss schon ein bisschen was passieren. Und gut, es gibt dann im Film durchaus ein paar Szenen, wo du sagst, na okay, da hat man sich jetzt doch ein bisschen zurecht konstruiert, damit es dann filmisch so funktioniert, wie man das gerne hätte, damit auch in bestimmten Szenen das passiert, was dann eben passieren muss und so. Das ist mit Sicherheit nicht alles so an der Wirklichkeit orientiert. Aber insgesamt ist das eben wirklich ein sehr spannender, schlüssiger Film. Also ich fand den wirklich gut. Ich meine, ich finde, es ist immer noch so ein bisschen Typ Film, wo man so das Gefühl hat, mich interessiert, was Ben Affleck jetzt in Zukunft als Regisseur macht. Es ist noch nicht so der Film, wo du sagst, das ist jetzt das irgendwie Jahrhundertwerk, was jeder auf jeden Fall gesehen haben muss. Aber es gehört schon deutlich in die Kategorie, dass man sagt, auf Ben Affleck kann man sich doch inzwischen ein bisschen verlassen. Ne? Also was neu kommt, kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Also,
der Trailer hat übrigens ein geiles Stück Musik drin. Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt, aber ich fand den Trailer immer super gut.
Ja, also ich gebe 8 Punkte.
Ah, cool. Gut. Wir haben heute nur so Filme, bis auf jetzt so, mein 21 Jump Street, so die hochbewerteten
Filme, die ich eigentlich auch sehen will.
Ja.
So. Gefällt mir auch.
Ja.
So, weil sie jetzt schon da die sehe ich unheimlich gerne.
Ja, ist gut.
Ja.
Nächstes Thema?
Bobs Geburtstag.
Ich glaub, Bob
Nein!
Also, wenn ihr die Folge erst Donnerstag hört, habt ihr das verkackt. Wisst ihr das?
Dann könnt ihr auf meinen Geburtstag warten, haben wir es noch ein bisschen hin.
Ja, das ist ja. Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Ja, nee, dann ist vorbei. Dann könnt ihr ihm trotzdem noch auf die Pinnwand schreiben oder per Twitter. Kriegst du Geburtstagsgrüße bei Twitter oder hast du es ausgeschaltet?
Kann man das ausschalten?
Ich glaube schon.
Was?
Ich habe keine Ahnung.
Kann man das auch so ausschalten, wenn 42 deiner Freunde etwas über Weihnachten geschrieben haben auf Facebook? Kann man das auch ausblenden, kollektiv?
Das wäre ganz schön gut, wenn das ginge.
Jetzt schon Weihnachten ist
nervig. Nein, ich meinte gar nicht Weihnachten. Ich meinte eigentlich dieses Lied damals, worüber alle was geschrieben haben, wo ich schon wieder vergessen habe, wie es hieß.
Ach, wo der
so ich noch einmal wissen, auf Facebook irgendwas.
Somebody von. I used to know oder sowas.
Ja.
Ja, genau. Da ging es mir so. Ich dachte, wenn das jetzt noch einer postet, dann.
Was ist denn das Originalvideo?
Das Original.
Ich fand ja die ganzen Spoofs alle ganz
nett. Ja, deswegen habe ich doch Joko und Glas gepostet. Da wurde ich dann gleich von einer unserer Hörerinnen gemaßregelt.
Du hast Joko und Klaas, wo sie annehmen, hast du auch die Outtakes gepostet?
Nein.
Die sind noch viel lustiger.
Na gut, worüber reden wir eigentlich jetzt?
Nee, wenn noch einer was mit Facebook und AGBs schreibt, dann raste ich aus.
Vor allem das Lustige ist, dieses AGB-Ding lief einmal durch, dann lief einmal durch, ist alles nur ein Hoax, stellt euch nicht so an. Und dann gibt's jetzt immer wieder vereinzelte Leute, die das dann doch nochmal posten, so.
Okay, also Leute. Meine Theorie ist, dass meine Freunde viel intelligenter sind als eure. Weil ich habe dieses Originalding nicht einmal bei irgendjemand gesehen.
Ich auch nicht.
Dafür aber schon mindestens 5-mal, ihr Idioten, postet das nicht.
Ja.
Deswegen, ich weiß nicht, wer diese Leute
sind, die es posten. Irgendjemand hat gepostet, ich widerspreche den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich weiß nicht, wer es war.
So, ich widerspreche einfach erstmal. Mal gucken, was passiert.
Ich glaube, es war dein Mitbewohner.
Ja, der wohnt ja jetzt nicht mehr da.
Dein Ex-Mitbewohner.
Ja, genau, der.
Ich habe heute
eine wichtige
Erkenntnis erlangt, und zwar mindestens 5 Tage zu spät oder so. Ich habe nämlich gelesen, dass Philip Roth aufgehört hat, Romane zu schreiben, was er irgendwie letzte Woche irgendwann bekannt gegeben hat in einem Interview.
OMG, also, stop the presses.
Also,
wer?
Was? Philip Roth? Oh mein Gott, jetzt weine ich.
Liebe Hörer, könntet ihr diesen Blick jetzt sehen?
Also, er hat gesagt, er hieß dann. Keine Romane mehr.
Okay.
Ja, er meint, dass seinem Romanwerk nichts hinzufügen könnte, dadurch, dass er jetzt noch weiterschreibt. Ich meine, er ist 33 geboren, ja, also er ist nicht mehr so jung. Und deswegen hört er auf. Oder hat er eigentlich schon aufgehört?
Was hat er geschrieben, was ich hätte kennen müssen?
The Human Stain kennst du, hast du vielleicht schon mal gehört. Ist auch mit Anthony Hopkins und Nicole Kidman verfilmt.
Auf Deutsch?
Der menschliche Makel. Ja. Und dadurch habe ich jetzt erstmals das Gefühl, ich habe eine Chance, alle Philip Roths zu lesen. Weil ich habe nämlich, er hat nämlich, keine Ahnung, 26 Romane geschrieben oder so. Und ich habe wahrscheinlich ungefähr 13, 14, 15 gelesen, also schon eine ganze Menge. Aber ich dachte immer, also bis vor kurzem hat er jedes Jahr einen neuen Roman immer noch veröffentlicht. Und er dachte so, verdammt, ich komme nicht hinterher, ich schaff's einfach, ich werde ihn niemals
einlesen. Der schreibt schneller, als du lesen kannst.
Ja, das stimmt. Aber Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt ist mein Ziel, alle seine Romane gelesen zu haben, bevor er stirbt.
Und dann zu ihm zu fahren und mit ihm ein Glas Wein trinken.
Oder auch zu Phil Collins fahren und mit ihm ein Glas Wein trinken.
Der schreibt auch Romane? Collins?
Nein,
was?
Hat er auch aufgehört zu schreiben?
Ich habe neulich Collins?
Bei Phil Collins einen Tom Collins.
Ich glaube, das war eine Bestellung, oder?
Wir haben keinen Soda hier.
Warum so viel Collins waren?
Ist mir nur gerade zusammenhangslos eingefallen. Der war neulich bei Joko und Klaas. Nein, der war nicht bei Joko und Klaas, aber Joko und Klaas waren bei ihm. Nein, andersrum. Auch nicht. Markus Kafka war bei Phil Collins und hat bei Joko und Klaas erzählt, dass Phil Collins ganz alleine irgendwo in der Schweiz an einem See lebt und sehr einsam ist. Und dass
warum
Markus
ist er so einsam?
Seine Frau hat ihn ja irgendwie, das hat er nicht hingehauen am Schluss, die letzte Beziehung, und das ist irgendwie auseinandergegangen. Und der ist jetzt da ganz alleine am See und macht keine Musik mehr. Und Markus Kafka
macht auch keine Musik mehr.
Nee, schon länger nicht mehr.
Ach so. Was macht er denn dann?
Ne, rumsitzen und alt sein und warten.
So alt ist er doch noch gar nicht.
Nee, aber irgendwie ist er wohl traurig. Und Markus Kafka war dann mit dem Kamerateam da zum Interview und für Number One, was irgendwie auch eine tolle Sendung ist, super, die ich unbedingt weiterempfehlen möchte, bitte. Und es wäre dann wohl so gewesen, dass Phil Collins die gar nicht gehen lassen wollte, so nach dem Motto, ach doch, so schön, und wollt ihr nicht auch auf Kaffee bleiben und so. Also man, er hat es so erzählt, als ob...
Das ist aber nett von ihm, dass er das öffentlich erzählt.
Als ob Phil Collins irgendwie so...
Markus Kafka ist echt ein Mensch.
Also es klang so, als ob man Phil Collins unbedingt mal besuchen sollte. Der freut sich über Besuch.
Oh ja, können wir mal einen Stichwort-Ausflug machen oder so.
Betriebsausflug.
Stehe nicht so auf Phil Collins, aber so als soziale Leistung. Denn
ich finde Phil Collins toll, muss ich so zugeben. Ist voll oldschool und so, aber mag.
Gott, was für fürchterliche Lieder.
Es geht tolle Lieder. Es ist viel Fürchterliches dabei.
Stell dir mal vor, dann mieten wir uns hier mit dem Sneakpot zu 15 Bus, legen die Phil Collins komplett Sammlung vorne hinter dem Player und fahren damit mit 40 km/h in Schweiz.
Da bin ich bei.
Also okay. Die Phil Collins komplett Sammlung kann ich beisteuern.
Kann ich fassen, dass ich hier in Speaking Terms mit jemandem bin, der Phil Collins komplett besitzt.
Und Genesis auch?
Ja, natürlich, ja, klar. Also bitte. Land of Confusion, beste Song ever. Nein. Ich nehme das zurück. Ich habe auch Negronis getrunken.
Liebe Hörer, wenn ihr jetzt Claudias Gesicht sehen könntet.
Ist echt schön. Ich bin jetzt schon irgendwie motiviert, noch weiterzumachen, um zu gucken, was wir aus dem Gesicht noch machen können.
Was mir aus dem Gesicht noch.
Wie war das?
Ich habe mal fotografiert, ich schieße auf die Seite.
Wie war das? Ich war im Theater und musste nicht kotzen. Naja, okay.
So, nächstes Thema.
Aber trotzdem, Menschen, die alleine sind, tun mir immer leid. Deswegen, ich würde gerne zu Phil Collins fahren, um ihm.
Also, falls er uns hört, vielleicht.
Wir könnten dort eine Podcast-Aufnahme machen.
Ja.
Ein Tonstudio hat er bestimmt, das sollte gehen.
Ja.
Da wird der Qualität aber so gut.
Also Phil, du weißt ja, du hörst uns ja jetzt immerhin schon seit über 200 Folgen. Wenn du mal vorbeikommen sollst, machen wir eine Folge mit dir zusammen.
Ach, genau. Was habe ich da angefangen? Ich bin mal zurück. Markus Kafka, was hast du uns da angetan? Wo hast du uns da
reingetan? Würden wir mit Markus Kafka auch eine Folge machen?
Unbedingt.
Sicher.
Der müsste aber
herkommen. Ist zwar nur 1,33 groß oder so, aber
wirklich.
Max Kaffer ist sehr klein, da wird er immer für gehänselt.
Ist egal.
1,33 ist jetzt schwer untertrieben, aber er ist nicht der größte.
Deswegen fand der Kylie Minogue so geil. Er hat doch früher immer verkündet, früher in ganz alten Zeiten, dass er Kylie Minogue heiraten möchte.
Als 21 Jump Street noch im Fernsehen.
So ungefähr, die gleiche Zeit, ja. Und hat dann auch mal so ein Interview mit ihr gehabt, wo er ihr das dann erzählt hat. Sie ist da sehr charmant mit umgegangen.
Er hat Patti Smith interviewt und ihr irgendeine Frage gestellt, die ihr nicht hätte stellen dürfen. Und dann ist die Sendung den Bach runtergegangen. Ich habe die Folge noch auf meinem iPhone. Ich habe sie noch nicht geschaut, aber
von
als er das Number erzählt
One
hat,
oder von?
Von Number One, ja.
Als er das erzählt hat, erzählt ist, dann, bei
ist dann Olli Schulz bei Rausch und Böhmermann ausgerastet über, über die bösen Onkels. Und über Rammstein-Fans. Die meisten von denen können nicht mal eine Banane öffnen. Also bitte alle nochmal diese Rosch und Böhmermann-Folge gucken.
Kannst du dir nochmal genau? Ich kenne jemanden, der bricht die Banane auch im Arm.
Das ist der beste Rant, den Olli Schulz jemals losgelassen hat. Das ist so lustig.
So, können wir weitermachen?
Unbedingt. Ja.
Wir laufen im Radio.
Richtig. Ja, Radio. Real Life Radio. Eine 24-stündige Webradio-Dauer-Podcast-Sendung. Die sich im Grunde zur Aufgabe gemacht hat, einfach Podcasts aller Art zu sammeln und so lange hintereinander auszustrahlen, bis 24 Stunden voll sind, dann eben recht weiterzumachen mit den nächsten 24 Stunden. Das war so eine Idee, die hat der Herr Holger Klein von den diversen Sendungen, die ihr so macht, bekannt, schon immer mal gehabt und hat gesagt, wir in Anführungszeichen Podcaster Deutschlands haben eigentlich genug Output, um rund um die Uhr zu senden. Und warum machen wir das nicht? Warum? Weil das eben dann Zufallshörer sozusagen auch produzieren kann. Wenn Leute sagen, da ist eine Station, da kann ich immer reinhören, da gibt's immer Talkradio. Und da kommt mal
würdest
was.
Würdest du das hier Talkradio
nennen? Ja, das ist das.
Ja.
Und da kommt dann eben nicht irgendwas, wo ich mir jetzt erst überlegen muss, worauf habe ich denn jetzt Lust und was habe ich denn noch so auf dem Rechner oder so, oder was abonniere ich denn jetzt mal, oder will ich das überhaupt abonnieren, ist das überhaupt gut, sondern ich schalte einfach mal rein und wenn es gut ist, ist es nett, ist gut, und wenn nicht, dann schaltet wieder aus oder so. Und die Idee ist dann aufgegriffen worden und jetzt gibt es Real Life Radio unter genau selbiger Adresse.de und da gibt's eben jetzt einfach 24 Stunden lang rund um die Uhr Podcasts und wir sind gefragt worden, zusammen mit vielen, vielen, vielen anderen deutschen Podcastern, ob wir unseren Content dafür hergeben möchten und haben natürlich sofort Ja gesagt. Oder ich habe es einfach mal eiskalt entschieden und habe Ja gesagt. Und ja, jetzt laufen wir da und es ist lustig. Es gibt dann eben auch einen Twitter-Account dazu, der immer ankündigt, was die aktuelle Sendung ist und was die nächste Sendung ist. Und dann werden wir da ausgestrahlt und lustigerweise habe ich dann irgendwann mal kam so ein Tweet, jetzt next up, Sneakpost, und habe ich gedacht, na gut, ich kenne die Sendung zwar, aber ich höre mir das jetzt mal über den Stream an, das ist cool. Du hörst da dann, du schaltest dann ein und dann ist die Sendung ja noch nicht dran und dann kommt halt irgendwas vorne weg und dann liest halt irgend so ein Mädel irgendwelche Geschichten vor und dachte ich, was denn das? Und genau dafür ist es gut. Also du entdeckst halt plötzlich Sachen, wo du halt nicht mal weißt, was ist das überhaupt für eine Sendung? Was höre ich denn da gerade? Und dann schaust
du meinst, dafür ist es gut, dass alle Podcaster eigentlich versuchen, ihren eigenen Podcast zu hören, aber zufällig noch den davor hören. Das wäre auch schon ganz gut.
Selbst darüber würden genügend Leute genügend andere Sendungen entdecken. Also ja, und dann lässt es halt laufen und dann kommt danach irgendwas anderes. Und
ich finde das eine gute Idee.
Ich finde es auch super. Ja.
Und es scheint immer so, dass so wie ich das bisher gesehen habe, wiederholt er immer die letzten zwei Sendungen und wenn dann eine neue kommt, dann fliegt die alte raus und dann wiederholt
aber
er
aber das ist jetzt wieder nur im Internet. Man kann nicht irgendwie in seinem Radio, im Auto das
Handy einstellen. Nein, um Gottes Willen, weißt du, was UKW-Lizenzen kosten? Das ist, glaube ich, kannst du abhaken.
Okay.
Wobei, nein, wir laufen natürlich auch in UKW. Ich nehme alles zurück. In Luxemburg gibt es ja Radio Rom.
Senden die uns immer noch?
Ich meine schon. Die haben zumindest letztes Jahr eine Weihnachtskarte geschickt, wo sie ihren Podcast-Partnern gedankt haben.
Ach.
Ja.
Haben wir irgendwelche Hörer von dort?
Also so ein Sneakpot doch im Autoradio.
Das weiß ich nicht, aber da gibt es zumindest...
fährst irgendwie nach Aachen und dann ein bisschen weiter, schaltest im Autoradio rum und dann kommst du plötzlich selber so, oh Gott, was ist das?
Genau, also wenn es Leute gibt, die uns schon mal über UKW gehört haben, schreibt uns mal einen Kommentar auf www.sneakpod.de.
Das finde ich super.
Das
oder eine E-Mail
an info@sneakpod.de. Total fantastisch.
Ja.
So, willst du irgendwie noch eine Verkehrsdurchsage machen oder Wetteransagen zum Schluss? Dü-dü-dü-dü.
Da muss aber so ein Geräusch vorne wegkommen, oder?
Ja, so ein Pfeifton, damit das Radio umschaltet.
Genau, den kriegen wir jetzt nicht
imitiert. Es ist garantiert Stau um Aschaffenburg. Immer.
Richtig. Gut. Und bei
auf der A3.
Homberg
oben. Fahren Sie dort bitte. Ja, wo immer das
ist. Und Weg nach Hamburg.
Und Homberg Efze. Genau. Die, glaube ich, nicht beieinander sind. Die sind irgendwie unterschiedlich voneinander.
Ja. Auf irgendeiner Autobahn in Deutschland ist der rechte Fahrstreifen gesperrt wegen Bauarbeiten. Fahren Sie dort bitte entsprechend vorsichtig.
zwischen A und B liegt ein Kantholz auf der Straße.
An manchen Tagen kann man so eine ganze Wohnzimmereinrichtung sammeln. Ja. Also ein Eimer, ein Kühlschrank, ja, so Dinge halt so.
Stiefel.
Eine Kuh.
Freilaufende Kühe. Neulich habe ich gehört, fahren Sie auf der Landstraße so und so ein bisschen vorsichtig. Da ist gerade eine Treibjagd. Es könnte sein, dass Tiere durch die Gegend laufen. Wo treiben denn die Tiere hin? Treiben die auf die Autobahn, damit die totgefahren werden?
Spatkugel.
Ein bisschen makaber.
Es befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie äußerst rechts. Nein, das wäre kontraproduktiv. Fahren Sie äußerst links.
Okay, das sind die Verkehrsdurchsagen, üben wir noch.
Diese Sendung derangiert gerade ein bisschen.
Naja.
Der Herr Ablaufplanlisten-Operator hat auch sein Gerät schon zugeklappt.
Ist alles zu.
Ja, alles vorbei.
Versteht noch als letzter Punkt.
Ich?
Der Bob hat Geburtstag.
Ja, was?
Und ich wünsche euch, dass ihr am Mittwoch in der Sneak vielleicht den Film Ruby Sparks zu sehen bekommt. Den habe ich nämlich letzte Woche in der Montagssneak gesehen und ihr habt noch 2 Wochen die Chance und ich fand ihn gut.
Wie heißt er auf Deutsch?
Schön. Ruby Sparks.
Ah.
Es ist ein Personenname.
Oh, ein Thema müssen wir noch ganz kurz, muss ich mich kurz noch drüber aufregen, über unseren Sneak-Film, den wir gesehen haben, nämlich Cold Blood. Ist nicht der englische Originaltitel, sondern der englische Originaltitel ist irgendwie
Deadfall.
Warum übersetzt man englische Titel mit englischen Titeln?
Das haben wir aber schon 4-mal besprochen.
Ja, okay.
Wegen ich rede
jedes Mal wieder neu darüber.
Nein, das ist der Grund, warum man einen blöden Zusatztitel dranhängt. Aber warum man aus einem englischen Titel einen anderen englischen Titel macht und dann noch einen blöden Zusatztitel hat, das kannst du auch nicht erklären.
Nee. Genau, es gibt auch so einen Untersatz, gell? Ich habe den jetzt schon wieder vergessen.
Kein
Ausweg. Gnade
kein Ausweg und...
Kein Ausweg, keine Gnade.
Okay. Und ihr hört uns nächste Woche wieder.
Ja. Tschüss. Ohne Gnade.
Und wenn Cold Blood, dann in Cold Blood von Truman Capote. Lest das mal.
Tschüss.
Tschüss.
Sag ich noch Tschüss.
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 Das war's.
Martin Areik. Nein, ich mach's nochmal. Ohne Nachnamen.
Na gut.
Willst du deine Ehefrau schlagen oder wie soll ich dich vorstellen?
Oh, nee, das ist eine scheiß Nebenrolle.